Kultur.
Cultura.
Kultur.
Cultura.
Culture.
Kultur.
Kultur.
Dies ist der Kulturstammtisch. Mein Name ist Eric Facon. Hallo und herzlich willkommen. Wie jeden Monat einmal sind wir zu Gast im Kultkino in Basel, wo wir einen Film diskutieren, der gerade gezeigt wurde. Und dieses Mal war es ein Film des britischen Regisseurs Jonathan Glazer, ein Film namens Zone of Interest, ein Film über ein historisches Ereignis, über historische Ereignisse. Ein Film mit ganz vielen Vorschusslorbeeren. Festival von Cannes 2023 erhielt er den großen Preis der Jury und den Preis der internationalen Filmkritik und ist jetzt für 5 Oscars nominiert. Wir begeben uns in die Zeit des Nationalsozialismus. Rudolf Höss ist Kommandant des Konzentrationslagers von Auschwitz und seine Familie, die wohnt direkt hinter der Wand des Lagers in einer Villa mit Garten. Diesen Film wollen wir diskutieren, wenigstens ansatzweise, ohne das Ende zu verraten. Meine Gäste heute, Marcy Goldberg, Film- und Kulturwissenschaftlerin und der Lyriker Raphael Urweider. Marcy, eine kurze Einschätzung dieses Films. Ich habe gesagt, viele Vorschusslorbeeren. Was ist dein Urteil?
Also ich hatte Angst, den Film zu gucken. Das ist vielleicht Ihnen auch so gegangen. Aber er hat mich komplett umgehauen. Ich fand ihn sehr, sehr genial und sehr sorgfältig gemacht und sehr bedeutungsvoll auf einer ganzen Reihe von Ebenen. Hoffentlich können wir ein paar davon diskutieren.
Das werden wir nachher sicherlich tun, Raphael.
Aber ich bin sehr, sehr beeindruckt von diesem Film.
Okay. Raphael, wie ist es bei dir?
Guten Abend. Ich hoffe, es geht Ihnen gut nach diesem Film oder einigermaßen gut, weil mir ging es nicht so gut, nachdem ich diesen Film gesehen habe. Ich fand ihn extrem, anstrengend. Und mir ging unglaublich vieles durch den Kopf, währenddem ich den Film geguckt habe. Und trotzdem hat er mich reingezogen. Aber es war so immer so ein bisschen dialektisch.
Ja gut, also es gibt ja auch verschiedene Ebenen. Es gibt einmal das Thema des Films und auf der anderen Seite gibt es die filmische Verarbeitung desselben.
Genau, ja. Und das Thema an sich ist schon sehr, schlägt überall durch, nicht? Also.
Und die Angst von Marcy, kannst du dir auch verstehen?
Verstehe ich sehr gut, ja. Ich meine, schon das Wort Lorbeeren im Zusammenhang mit so einem Film ist problematisch. Also ich glaube, die ganze Sprache wird irgendwie, die ganze Ästhetik, schon von Ästhetik zu reden, ist problematisch bei so einem Thema. Und ich verstehe die Angst. Also ich glaube, es ist ein unglaublich dünnes Eis und man kann fast nur alles falsch machen bei Filmen über dieses Thema so.
Nein, vor allem, es hat schon so viele Filme gegeben, die sehr viel falsch gemacht haben und die unsäglich schlecht gewesen sind. Und darum eben, ich denke, es war ein sehr großes Risiko, was Jonathan Glazer mit seinem Team auch eingegangen ist. Und es gab auch im Vorfeld auch gemischte Kritiken über den Film. Und also mein Bild, so mein Image irgendwie vom Film, bevor ich ihn gesehen hatte, war, dass es ein sehr umstrittener Film ist. Es wird viel diskutiert und debattiert. Und nachdem ich ihn gesehen habe, konnte ich die nörgelnden Filmkritikerinnen wirklich nicht verstehen. Und ich meine, gut, es ist allen freigelassen, den Film zu mögen oder nicht zu mögen, aber ich fand die Argumentation von den Leuten, die den Film verrissen haben, auch eine sehr schlechte Argumentation. Ich hatte das Gefühl, sie hätten den Film gar nicht als Film gesehen, so wie er ist, sondern sie sind mit einem eigenen Rucksack sozusagen in die Sichtung gegangen.
Was war dann die Kritik? Also was ist dir am meisten aufgefallen?
Also das Schlimmste, was ich bis jetzt gesehen habe, und ich habe auch nicht alle gelesen, aber Richard Brody in The New Yorker, der ist ein sehr angesehener, fast einer der allerwichtigsten, einflussreichsten amerikanischen Filmkritiker, er hat den Film Holo-Kitsch genannt. Und das ist für mich einfach komplett ignorant. Ich meine, das Phänomen gibt es durchaus. Es gibt sehr viele sehr unsäglich kitschige Filme zu diesem Thema, aber das da ist für mich überhaupt keiner davon. Ganz im Gegenteil. Und ich denke, wir könnten dann auch über ein paar Details reden, ohne zu viel zu verraten für die, die dann die Sendung hören, ohne den Film gesehen zu haben. Wie dieser Film konsequent nicht in diese Falle tappt.
Aber ich finde das noch interessant, dass er mit einer Ästhetik argumentiert, weil ein Teil dessen, was wir sehen, hat natürlich schon etwas sehr Kitschiges. Es ist quasi die Übernahme des Klischees der Familie, der neuen deutschen Familie, der Nationalsozialisten, die irgendwie so ein heiles Familienbild haben, nur eben, wie wir wissen, hinter der Mauer.
Aber es wird auch gar nicht als heiles, kitschiges Bild gezeigt. Das Bild wird sofort auch gebrochen durch das, was wir sehen. Und auch vor allem durch die Art und Weise, wie der Film gedreht wurde. Also er ist jetzt mit den neuesten Digitalkameras gedreht und mit einer Art Bildsprache, die wir zum Beispiel aus dem Big Brother House kennen. Und das heißt, der Film holt uns sofort in eine Gegenwart. Das ist überhaupt nicht eine historische Verklärung oder eine Geschichtsklitterung, was wir oft im Zusammenhang mit diesem Thema sehen. Oder Filme wie, also wenn wir so ein Name-Dropping machen, Schindlers List zum Beispiel von Steven Spielberg, wo er so akribisch die Kulissen von damals aufgebaut hat, auf eine Art und Weise, sodass sie fast irgendwie so glamourös wirken. Und hier gibt es einfach diese Nüchternheit durch die Bildsprache und vor allem durch diese Tonebene. Es ist kein Moment lang eine heile Welt, weil wir vom Anfang an die Geräusche von der anderen Seite der Mauer mitbekommen. Also das Hundegebell und Geschoss und Geschrei und alles, was passiert. Und wir können nachher auch mehr über das Konzept für die Tonspur reden. Es gibt auch Interviews mit dem Tondesigner, der auch ein bisschen erklärt hat, wie sie das gemacht haben.
Das ist ein hochinteressantes
Thema. Aber eben,
Thema.
Das ist dann überhaupt nicht heile Welt in dem Sinn. Und abgesehen davon, also der Ehebruch und alles, was sonst noch passiert.
Trotz allem der Versuch dieser Familie, das emporzuhalten. Und natürlich hören wir auf der zweiten Ebene eben genau die Tonspur, die du angesprochen hast. Das ist ja am Anfang eigentlich das Einzige, was uns darauf aufmerksam macht, dass da etwas Spezielles passiert. Dass wir an einem speziellen Ort sind. Und da kommt mal noch ein Wachturm. Irgendwann mal schleicht sich der Wachturm ins Bild.
Ja, und ich fand vor allem dieses Menschliche, also dieser Familie, so furchtbar eigentlich. Also natürlich eben waren das Menschen und so, und das, dieser Höss war ja wirklich eigentlich der Erste, der dann mit Zyklon B, also diese ganze Massenvernichtung so richtig industrialisiert hat. Und irgendwie ist es, fand ich auch immer ein bisschen ein Übergriff, diese Leute überhaupt darzustellen. Also, weil man weiß nicht, wie sie miteinander geredet haben. Man kann tausend historische also Bücher und Briefe lesen und so, aber wie genau der Typ war und die Frau und der Umgang mit den Leuten, also die schon als Menschen darzustellen, finde ich einfach, hat was Schwieriges, ne? Also verstörend. Mhm. Und da war ich mir nicht ganz sicher, rein, also als ethische Frage eigentlich, darf man das oder soll man das? Ne?
Also ich habe auch eben Interviews mit den Schauspielerinnen gesehen, mit Sandra Hüller und mit Christian Friedl. Und ich finde, sie haben eine wahnsinnig tolle Arbeit geleistet in ihrem Schauspiel. Sie haben einen Teil der Dialoge auch improvisiert. Und weil die Filmequipe mit so vielen Kameras gleichzeitig gearbeitet hat, also wirklich mit so einem Dispositiv wie in einer Fernsehsendung, sie konnten nie genau wissen, wann sie im Bild sind und von welcher Seite sie gefilmt werden. Und das heißt, sie haben auf eine sehr authentische und sehr lebensnahe Art gespielt. Und ich stimme dir zu, also ich leide sehr oft auch unter diesen Drehbüchern, wo fiktive Gespräche, wo es zu und her geht. Der Untergang, der Film mit Bruno Ganz, wäre für mich auch ein negatives Beispiel, wo, wie Hitler sagt seiner Sekretärin, bringen Sie mir Grüntee, ja, mein Führer und so. Oder das kennen wir von so vielen Filmen und dieser Film macht das genau nicht. Die zwei reden sehr banal, sehr beiläufig miteinander, wie wir das fast tun würden. Also abgesehen von Inhalt. Und das ist genau das Verstörende am Film. Das einfach erinnert uns immer wieder an die Gegenwart. Das ist nicht eine historische Fantasie. Und Erik, wenn du sagst, dass nur von der Tonspur merken wir, dass etwas schief geht. Ich meine, das ist nicht nur eine Tonspur, das ist einfach gewaltig, was hier mit dem Sounddesign passiert ist und wie immer wieder permanent diese Geräuschkulisse da ist. Jonathan Glaser hat gesagt, zusammen mit Johnny Byrne, der eben für den Ton verantwortlich war, dass sie haben wie zwei Filme gestaltet. Es gibt den Film, den wir sehen, und es gibt den Film, den wir hören. Und die gesamte Wahrheit stellt sich zusammen aus diesen beiden Ebenen. Und das heißt, es liegt an uns als Publikum, dieses gesamte Bild auch zusammenzustellen. Das heißt, das ist ein Film, der auch viel Respekt hat vor seinem eigenen Publikum. Hm. Er versucht uns nicht, irgendein kitschiges Schauspiel vorzuführen, sondern er geht davon aus, dass wir in der Lage sind, sozusagen, ja, wie auf Englisch sagt man, connecting the dots, oder? Und ich denke, das ist... das ist auch ein Zeichen eben von der großen Sorgfalt und Intelligenz, wie sie gearbeitet haben.
Ja, und auch eben, das ist genau das, was es ja zeitgenössisch macht, weil es ist wie, ja, wenn ich am Morgen Kaffee trinke und die Kinder wachen auf und gleichzeitig verfolge ich die Nachrichten über Gaza oder über... was in der Ukraine gerade wieder läuft, oder schaue sogar Videos, die von Soldaten gefilmt werden, die das miterleben oder was auch immer. Also diese Wand ist ja eigentlich das Moderne oder das Zeitgenössische, die Gleichzeitigkeit, dass ich einen neuen Pullover irgendwie bestelle online und wahrscheinlich sind die Leute, die den gemacht haben, leben in ähnlichen, also in ganz schlimmen Verhältnissen. Aber das geht gut nebeneinander vorbei, wenn man eben das Leben so unterteilt, also compartmentalize, nicht? Also einfach
so Schubladisierung
macht und sagt, ja, das ist jetzt gerade, und deshalb ist ja der Titel so interessant des Filmes, ne? Also.
Die Zone of Interest,
das Interessensgebiet. Ja, die Zone, das Interessensgebiet. Wo liegt mein Interesse gerade? Ich kann mich jetzt gerade darüber aufregen, dass wahrscheinlich in 20 Jahren die Klimakatastrophe perfekt ist. Oder ich kann mich aufregen, dass das Wasser nicht kalt genug ist, das mir hingestellt wird. Also dieses Switchen, und das ist ja das, was diese Figuren auch menschlich macht, nicht? Aber gleichzeitig war es einfach ein Monster. Also, ja, und vielleicht sind wir alle Monster, ne? Also, und das macht's mich, das finde ich dann eben das, was es ein bisschen zu sehr relativiert für mich, dass sie so normal sind. Also, dass er nicht wenigstens mal seine Kinder schlägt oder so.
Aber das ist das Erschreckendste, oder? Das ist das Sprichwörtliche, ja. Die Banalität des Bösen, oder? Das Hannah Arendt hat den Ausdruck geprägt, als sie über den Prozess über Eichmann berichtet hat in Anfang der 60er Jahre. Und eben, sie hat dann auch viele Ohrfeigen für diesen Ausdruck und von ihrer Arbeit damals bekommen. Aber der Punkt ist, wir tendieren dazu, vielleicht ein überzeichnetes Bild vom Bösen zu pflegen. Die Idee, dass das auch Monster sein könnten. Und das ist auch das Bild der Nazi-Offiziere, das wir eben auch oft im Film haben. Also der herumbrüllende Psychopath, wie eben der Kommandant in Schindlers Liste, der Amon Göth, der ist einfach komplett durchgedreht. Oder die Figur von Bruno Ganz als Hitler im Untergang, oder? Das ist eine Szene, die so millionenfach im Internet parodiert wurde. Oder Hitler losing his shit, das haben Sie vielleicht gesehen. Wo es gibt die Szene im Bunker, wo Hitler die Botschaft bekommt, dass der Krieg verloren ist, und dann tickt er aus. Und diese Szene ist dann immer wieder im Internet parodiert worden. Es ist so ein Meme geworden, was auch sehr pietätslos ist, aber irgendwo auch verdient. Und der Film macht das genau nicht. Und die Idee, dass diese Leute neben dieser Mauer leben und auf der anderen Seite der Mauer ist die absolute einfach Gräuel, darauf hinaus will der Film, glaube ich, dass wir uns alle Gedanken darüber machen, wo verläuft, und ohne den Holocaust zu relativieren, aber einfach, wo verläuft diese Mauer überall auf der Welt. Und wir brauchen nicht so viel Fantasie, müssen eben auch nur Nachrichten hören oder ein bisschen herumschauen, zu merken, wo es überall so eine Trennung gibt mit Wohlstand auf der einen Seite und eine bewusste Verweigerung der Tatsachen, was auf der anderen Seite passiert. Und ich betrachte das nicht als Verharmlosung des Dritten Reichs oder irgendwie unpassende Vergleiche, die gezogen werden sollten. Es ist wie mehr ein Weckruf auch oder eine Analyse, wie der Faschismus funktioniert. Weil Geld ist nicht ein Film über die Opfer, sondern ein Film über die Täterschaft.
Mhm. Ja, und dieser Höss hat ja dann auch noch seine Autobiografie geschrieben, ne, im Gefängnis, bevor er hingerichtet wurde, und Briefe an seine Kinder und gesagt, ja, das Einzige, was zählt ist, im Leben ist Mitgefühl. Und so, also er hat dann gesagt, ja, ich habe mich geirrt und ich bin dem Falschen gefolgt und man sollte nie, ohne Fragen zu stellen, Befehle befolgen. Also er hat alles widerrufen, ne? Also, und das finde ich irgendwie, das ist wirklich, das gibt mir Hühnerhaut, ne? Oder Gänsehaut. Oder?
Mhm. Soweit man ihm das glauben will, denn
ja, also das ist dann die Frage, aber dass er überhaupt fähig ist, noch so zu denken, mhm, also so zu imitieren, wie Menschen denken. Mhm.
Also ich glaube, das Grauen wird doch schlicht und einfach dadurch so fassbar hier, dass man nie über die Mauer hinwegblickt, oder? Das ist doch, glaube ich, das, was das schwebt irgendwie im ganzen Film. Wird das,
ja, und eben, dass die Kulisse, die Geräuschkulisse wird völlig abstrakt. Also es ist, man hört es, aber man kann sich das wegerklären, wahrscheinlich, wenn du in diesem Haus wohnst.
Ja, also am Anfang, also sie verändert sich, glaube ich, auch die Tonspur.
Sie wird schon brutaler.
Sie wird brutaler, wird heftiger und plötzlich mischen sich auch Schreie drunter. Man hört, am Anfang denkst du, ja, klar, vielleicht hat es eine Fabrik da drüben oder irgend.
Ja, der Kinderschreie.
Ja,
oder,
und dann plötzlich fängt es dann wirklich an, ja, fängt das Rumgebrülle an, das du vermisst hast, vielleicht beim Lagerkommandanten, der mal seine Kinder zusammenscheißt.
Aha, ja, ich weiß nicht, ob ich es vermisst habe. Es ist einfach, es ist gespenstisch, das Ganze.
Mm. Ja, es hat etwas Gespenstisches tatsächlich, oder? Das ist das, was ich, und das macht das Grauen ja so stark, finde ich, jetzt in diesem Film.
Aber ja, das ist auch ein Klischee über Nazis oder über die Leute aus dieser Zeit, dass sie nach dem Krieg alle behauptet haben, das alles nicht gewusst zu haben. Und das ist natürlich extrem verlogen. Und der Film führt das genau auf, dass es verlogen war und ist. Und also es gibt für mich ein paar Momente im Film, die noch besonders Hühnerhaut verursachen. Und eine Szene ist die Szene mit dem Pelzmantel. Weil wir wissen alle, wo dieser Pelzmantel herkommt und wer es vorher getragen hat und was mit dieser Person geschehen ist. Und dass die Dame dann vor dem Spiegel Pelzmantel anprobiert und so. Also das ist für mich wirklich die Verkörperung des Bösen im Sinn von nicht etwas Übernatürliches und Hexenhaftes, sondern wirklich die menschgewordene Bösheit einerseits. Und was mir auch sehr unter die Haut gegangen ist, ist, wo die Schwiegermutter, also die Mutter von ihr, zu Besuch kommt. Und die Tochter zeigt ihr den Garten und sagt, ja, wir haben diese Gebüsche gepflanzt, damit man die Mauer nicht so sieht. Und dann sagt die Mutter, ich frage mich, ob Frau sowieso auf der anderen Seite ist. Hm. Und wer ist Frau Sowieso, die Dame, für die ich früher geputzt habe? Die immer die bolschewistische Leseabende veranstaltet hat. Oder? Und das ist genau eine Szene. Es ist immer die Frage bei diesem Film, wie viel Vorwissen, wie viel historisches Hintergrundwissen hat man, wenn man diesen Film guckt. Mhm. Aber ich denke, in dem Moment wird einiges sehr klar über die Dynamik, wie dieser Faschismus auch Fuß fassen konnte.
Mhm. Ja, aber im Grunde wissen wir ja eigentlich auch, dass unsere Jacken und Mäntel aus furchtbaren Orten kommen und unter furchtbaren und auch an solche Orte zurückgehen, übrigens als Müll. Also wenn man irgendwie die Kleiderberge anschaut in Ghana oder irgendwo. Wir wissen ja auch eigentlich sehr viel, ne? Und sind ja eigentlich auch auf der Täterseite. Und das macht ja diesen Film auch so brutal, ne? Also dass es einfach auch menschlich ist, einfach zu sagen, ja, das ist jetzt irgendwie, das ist jetzt mein Thema und für das kämpfe ich und alles andere blende ich irgendwie aus oder so. Ne? Ich kämpfe jetzt für meinen paradiesischen Garten neben dem KZ und das ist jetzt mein Ding. Ne? Also,
und aber ein brutaler Film bleibt er auf jeden Fall. Und ich glaube, eben das, was ich interessant fand, Marcy, was du angefangen hast anzuziehen, die Geschichte mit dem Vorwissen. Ich glaube, wir gehen jetzt mal davon aus, dass alle hier im Saal auch wussten, auf was sie sich einlassen. Und trotzdem ist er so packend, dieser Film. Das ist das, was mich selbst beim Anschauen so ergriffen hat. Dass ich denke, irgendwie auf diese Art, auch recht unkonventionell erzählt, habe ich das mit diesem Grauen noch nie erlebt, trotz allem Vorwissen und auch schon Filmen zum gleichen Thema. Das ist schon sehr speziell.
Ja, ich denke, das ist die Frage. Eben, du sagst, Leute, die es wissen und trotzdem den Film schauen gehen. Für mich ist es mehr die Frage, wie der Film wirkt bei Leuten, die vielleicht jünger sind oder diese Holocaust-Education nicht hatten. Ich meine, ich bin vielleicht auch ein Sonderfall. Ich bin in einem Milieu mit vielen Holocaust-Überlebenden aufgewachsen. Mhm. Und ich kann mich nicht erinnern, als ich in den Kindergarten gegangen bin und die Lehrerin hatte eine tätowierte Nummer auf der Arm, wusste ich schon, was das bedeutet. Und das ist natürlich anders als Leute, die anders aufgewachsen sind. Meine beste Freundin in der Jugend hat eine katholische Mädchenschule besucht. Und als wir dann in der Teenage-Zeit zusammen diese Fernsehserie geguckt haben, The Winds of War, musste ich ihr erklären, was das bedeutet, dass die Figur von Natalie Wood in ein KZ geschickt wird, weil sie wusste nicht, was das ist. Sie war 15, das hat sie in der Villa-Maria-Schule nicht gelernt. Und sie sagt, dass ich habe sie in zweierlei Hinsicht aufgeklärt, weil sie hat von mir auch mitbekommen, wo Kinder herkommen. oder nicht wo, wie, ja. Und das ist in der heutigen Zeit immer die Frage, wie dieses Wissen auch weitergegeben werden sollte. Was passiert, wenn es keine Überlebende am Leben mehr gibt? Was passiert in einer Zeit, wo es immer mehr Fake News gibt und künstliche Intelligenz und Holocaust-Leugner und so weiter? Und ich denke, dieser Film zeigt auch eben, wie dieses faschistische System funktioniert, auch für Leute, die historisch nicht so bewandert sind. Und das ist für mich neben allem anderen auch eine große Stärke des Films. Aber ich bin gespannt, ob andere das auch so sehen.
Ja, und vielleicht die Normalität des Bösen, nicht die Banalität, dass es eben so normal ist. Ne? Also der Job und also das auch, ich gehe arbeiten und am Abend komme ich nach Hause und dann ist es ein anderes Leben. Ne? Und das andere, was ich auch faszinierend fand, was mich oft gestört hat bei Lektüre von Literatur über den Holocaust oder die Shoah oder so. Oft liest man ja dann von Überlebenden und die waren die absolute Ausnahme. Und in diesem Film ist irgendwie klar, das geht nicht darum, dass da ein paar Leute überlebt haben, sondern die sind alle gestorben und die überleben.
Die Optik ist einfach eine andere, der Blickwinkel komplett anders.
Ja, weil es sind ja dann, wenn du irgendwie von einem Holocaust-Überlebenden einen Bericht liest oder ein Interview hörst oder so, sind dann trotzdem immer noch ein bisschen Heldengeschichten. Weil sie sind irgendwie davon gekommen.
Ich denke, das stimmt so nicht. Oder ich habe es auf jeden Fall anders erlebt, dass viele Leute mit einem riesen Schuldkomplex nachher hinterblieben sind. Oder viele waren auch bereit zu erklären, was sie alles für auch fragwürdige Sachen machen mussten zum Überleben. Also es sind bei weitem nicht nur Helden, Heldinnen.
Nein, schon nicht. Aber es wird irgendwie vergessen, dass das eben die absolute Ausnahme überhaupt war. Also das Überleben. Und das wird irgendwie in diesem Film für mich viel klarer. Dass das geht nicht darum, dass da ein paar davon gekommen sind. Also
das finde ich interessant, weil der Film wechselt kurz die Seite auf die Opferperspektive, aber es ist nicht ein Film über die Opfer, es ist ein Film über die Täterseite. Mhm. Und ich denke, das kann man nicht oft genug wiederholen. Und das macht auch die große Relevanz des Films aus. Weil der Film zeigt auch, wie einfach es ist, die Perspektive zu verlieren und sich in dieses Technokratische, ihr habt eben die Sprache angetönt, so mit diesen ganzen krassen Euphemismen, wie sie über die Sache geredet haben, das Interessensgebiet und der Sondereinsatz und all diese Wörter, die sie benutzt haben, um zu verfremden, was sie da eigentlich gemacht haben. Und die Szene, wo der Krematorium-Erfinder in die Sitzung kommt. Also das ist für mich, da habe ich auch so ein Schaudern bekommen, wie sie über ihr Produkt geredet haben, dass dieses Produkt so effizient sei und kosteneffizient und interessant und all diese Sachen. Und ich stelle mir vor, wie in der heutigen Zeit, eben ohne, wir wollen keine unpassenden Vergleiche machen, aber wie diese Internetingenieure auch über ihre Sachen reden und sie denken gar nicht daran, was das für eine Wirkung hat nachher draußen in der Welt. Sie sind einfach so erpicht, ihre Ingenieursgeschichten zu lösen. Hm. Und ich denke, das ist die Seite des Films, die extrem relevant sind und auch sehr verstörend für unsere Zeit, aber auch sehr, sehr wichtig, sehr bedeutungsvoll.
Also die Aktualität wird auch angesprochen. Das ist auch das, was es wichtig macht. Also wir reden nicht nur über historische Ereignisse, sondern wenn die tatsächlich dasselbe heute auch beobachten.
Ja, oder auch wie funktioniert Ausgrenzung und wie funktioniert Ausblendung von Verantwortung und solchen Sachen?
Ja, und Entmenschlichung, ne? Also die absolute Entmenschlichung ist eigentlich wahrscheinlich das Schlimmste, was man Menschen antun kann. Also, dass man sie nicht mehr als Menschen sieht.
Mhm. Eben, es ist alle eine Frage der Sprache auch, wie man über Sachen, über Dinge redet, oder? Von was war die Rede? Von Verlagerung von Menschen. Und dann diese Geschichte um die Hochöfen, die du erwähnt hast, schon wahnsinnig, wie die Leute darüber reden, dass sie jetzt noch einen besseren Ofen gebaut haben, wo sie dann Menschen verbrennen drin.
Ja. Ja, es gibt auch in der heutigen Zeit einen solchen Sprachgebrauch, wenn man von ethnischer Säuberung spricht oder von Friendly Fire oder wie heißt das, Collateral Damage oder all diese, diese Militärwortschatz, wo immer da ist zu verstecken, was für Schlimmes Menschen anderen Menschen antun. Also George Orwell hat sehr spannende Aufsätze über dieses Thema geschrieben in den 30er, 40er Jahren, wie die Sprache missbraucht wird, Verbrechen zu übertünchen. Und das ist etwas, was, also seine Aufsätze sind genauso relevant auch in der heutigen Zeit, wenn es um das geht.
Ja, was ich auch noch spannend fand bei Interviews mit dem Regisseur des Films, dass er eben gesagt hat, sie hätten auch kein Kunstlicht verwendet, sie hatten keine Scheinwerfer, nichts ausgeleuchtet, nur, also auch diese Nachtszenen haben sie dann mit Nachtkameras gedreht, deshalb sind die ja dann so wie verdreht. Und er wollte eben eigentlich jegliche Ästhetisierung vermeiden. Und da kommt mir natürlich Adorno auch in den Sinn, der gesagt hat, Lyrik nach Auschwitz ist barbarisch. Jegliche Art von Kultur eigentlich dann sogar, hat er gesagt, sei eigentlich, und ich meine, das ist eigentlich ein direktes Gegenbeispiel, aber zeigt auch, dass eben diese einerseits ein Produkt machen, ein kulturelles, und gleichzeitig es in Frage stellen. Also die Adorno, die Dialektik, die Adorno eigentlich gefordert hat, ist, finde ich, drin in diesem Film, dass er eine eigene Ästhetik entwickelt, die sich aber auch gleichzeitig hinterfragt und versucht, nicht ästhetisch zu sein, auf eine Art.
Es gibt da einen Punkt, den ich noch aufgreifen wollte, den du am Anfang erwähnt hast, Marcy, und das ist der mit der Tonspur. Nochmal, ich fand die Kitsch-Vermutung bei diesem amerikanischen Kritiker vom New Yorker noch interessant. Gerade in dem Zusammenhang, weil die Tonspur hätte genau in die Richtung führen können, das Ganze kitschig zu machen. Und es ist fast die Absenz von Musik in diesem Film. Es ist eigentlich nur eine Tonspur, wirklich, die auf Tönen basiert, außer, wir können es wieder mal spoilern, am Schluss und am Anfang.
Ja, und auch zwischendurch also
diese,
immer wieder. Ja,
diese rot und schwarz.
Die roten und schwarzen genau. Flächen, genau. Aber ansonsten sehr, sehr sparsam.
Ja, es hat ein paar Mal Live-Musik, also ja, diese Blaskapelle, ne, furchtbar.
Eben, und dann die Ball.
Und der Ball, ja, am Schluss.
Genau, ganz, ganz genau am Schluss. Eben, ich fand den wahnsinnig interessant, von dem her den... Es vermittelt einem lustigerweise auch so ein Gefühl von Langsamkeit.
Also das Spannende ist, wie sie eben mit Realismus gearbeitet haben. Sie haben zum Beispiel den Garten haben sie tatsächlich so gepflanzt. Derjenige, der verantwortlich war für diese Dekors, hat dann ein halbes Jahr vorher dieses Landstück organisiert und angefangen zu pflegen, damit es so aussehen würde für den Film. Also sie haben wirklich sich sehr viel Zeit genommen und sehr viel Vorbereitung Der Christian Friedel hat auch erzählt in einem Interview, dass er 1,5 Jahre lang mit diesem schlimmen Frisur rumgelaufen ist. Also sie haben wirklich, sie haben nicht, also viele Tricks aus der Kinokiste haben sie nicht verwendet, um ein Gefühl von Authentizität herzustellen. Also ich habe auch viel gegoogelt im Zusammenhang mit dem Film und es gibt so viele Details, die sie sehr akribisch recherchiert haben. Auch, also ich habe mich auch gewundert in der einen Picknick-Szene, dass die Frau Höst diese komische Frisur hat, so das geflochtene, irgendwie so Nazi-Dreadlocks. Und das beruht auf ein real existierendes Foto von der realen Frau Höst, die genau so frisiert war. Und, oder sie haben wirklich in all diesen Details haben sie extrem viel Mühe gegeben, damit es eine Authentizität und eine Würde auch gibt in den Details. Und auf der Tonspur haben sie auch so gearbeitet. Sie haben für alles versucht, echte O-Töne aufzunehmen, die sie dann in den Film reingebracht haben mit sehr vielen Ebenen und Schichten. Und das heißt, sie haben das nicht in irgendeinem im Computer herstellen lassen oder so. Und gleichzeitig sagt Jonathan Glazer, dass er könnte sich nicht vorstellen, die Szenen auf der anderen Seite der Mauer zu inszenieren. Das wäre für ihn eine Grenze gewesen. Und ihm war es lieber, das alles so auf eine künstlerische Art und Weise anzudeuten, durch das, was er im Film zeigt. Und eben darum, das ist für mich genau das Gegenteil von Kitsch in dem Sinn.
Ja,
also, oder Kitsch ist das einfache Erzielen eines Effekts, es ist Arbeit mit Klischees, es ist so ästhetische Kurzschlüsse. Das ist genau das Umgekehrte von dem, was er.
Das schnell Erkennbare ist im Kitsch enthalten, oder? Und wieder produzierbar und für die Leute auch immer wieder erkennbar. Ich finde die Tonspur schon interessant. Es hat mich trotzdem noch interessiert, wie sie das dann wirklich hergestellt haben auf der anderen Seite dieser Mauer. Weil das ist ja ein ganz wichtiges, essentielles Merkmal dieses Films. Die Geräusche kommen schon von drüben. Darf ich noch ein Wort zu dieser Frauenfigur? Wir haben es vorher mal gehabt und dann haben wir irgendwie einen Schlenker gemacht, woanders hin. Aber jetzt diese Frau des Herrn Höss, die hat sich relativ schnell im richtigen Leben losgesagt von ihm. Und andeutungsweise sieht man das im Film auch, wie sie gar nicht so richtig mit ihm telefonieren will, wie er da von dem Ball zurückkommt. Und das fand ich schon irgendwie eine interessante Figur, weil diese Frau eben mit dem Pelzmantel, da tanzt sie rum und tut so, als wäre das ein ganz normales Leben. Und im wahren Leben hat sie sich trotz allem dann offenbar losgesagt von dem. Vielleicht hat sie sich selbst schützen wollen, wer weiß es.
Ja, ich denke, ihr Traum war einfach ein gutes Leben. Und das war ihr gutes Leben. Also ich glaube, sie hat nie über die Mauer hinausgeschaut oder gehört.
Sie wollte ja auch unbedingt bleiben dort.
Ja, sie wollte, das war ihr Paradies. Sie verwendet im Film das Wort Paradies, finde ich schon ein bisschen dick.
Ja, das war
dick,
für sie ein Aufstieg.
Ja. Ja, ja, also ich glaube, die kam ja wahrscheinlich nicht aus sehr reichen Verhältnissen und die Mutter ist ja dann auch, ja, was ihr da alles habt und so, ne, ist ja unglaublich. Und aber das heißt auch, dass sie dann, wenn sich das Blatt wendet, sich wahrscheinlich schnell auch mal sagt, ja, jetzt entweder stehe ich zu meinem Mann und werde mit ihm zusammen umgebracht oder ich distanziere mich. Ne?
Offenbar ist es zum Zweiten gekommen, soweit ich gelesen habe.
Also die Kinder haben auch alle überlebt, ja, genau.
Also ich finde schon gefährlich, die historischen Figuren mit den Filmfiguren zu vergleichen, weil der Film hat auch nicht unbedingt diese Absicht. Das ist eben nicht die Art von Verfilmung. Aber was
das ist
man
kein
über den,
Biopic.
Genau, aber was man über den historischen Menschen weiß, ist, dass er unter anderem ein Grund, warum er eine Zeit lang weg musste aus diesem Lager, ist, dass er mit einer Insassin eine Affäre hatte. Sie ist schwanger geworden. Und es ist mir nicht ganz klar, ich möchte nichts, eben weil das aufgenommen wird, ich möchte nichts Falsches sagen, ob das eine Bedienstete von ihm war oder eine andere Person, aber es gab auf jeden Fall eine Geschichte und also wegen diesem Skandal musste er kurz weggehen. Und es ist offenbar so, was wir gar nicht besprochen haben bis jetzt, der Film ist inspiriert worden von einem historischen Roman von Martin Amis, das ebenfalls The Zone of Interest heißt. Und ich habe das Buch nicht gelesen, Und eigentlich sollte man gar nicht über Sachen reden, die man nicht kennt. Aber ich habe mir sagen lassen, dass das Buch sich viel mehr auf diese Seite konzentriert mit so Sex, also mit einfach dem Sexualleben der Nazis und mit bestimmten Perversionen. Und das ist bei Martin Amis ein Interessensgebiet gewesen. das im Film jetzt nicht. Interest. Also im Film wird es nur angedeutet.
Ja. Also im ja. Buch hat dann die Frau von Höss eben eine Affäre mit einem SS-Offizier irgendwie, währenddem Höss weg ist. Ja.
Das ich ist glaube, das ist auch historisch belegt, aber. Aber eben, also das führt dann weg. Also man tut, glaube ich, dem Film ein Unrecht, wenn man sich zu sehr auf diese Geschichten konzentriert. Also ich denke, der Jonathan Glazer hat das alles ausgeklammert mit guten Gründen.
Ja, ja, eben. Also es heißt ja auch irgendwie inspired by. Wie immer auch lose die Inspiration gewesen sein mag.
Ja, ich glaube, er wollte das möglichst Langweilige zeigen eines solchen Familienlebens. Und das macht, also das ist ja dann der Kontrast, der so schaurig macht oder so gruselig. Ne? Also.
Genau. Marcy, du hast eine gute Idee mitgegeben schon mal, dass man diesen Film vielleicht schauen müsste mit Leuten, die nicht von ihrer Generation her oder von der Schulbildung allzu viel darüber wissen. Fände ich ein interessantes Experiment, diesen Film nochmal zu schauen, mit jungen Leuten zum Beispiel, die vielleicht dieses Thema noch nicht so gut kennen. Jedenfalls herzlichen Dank für dieses Gespräch über Zone of Interest von Jonathan Glazer, Marcy Goldberg und Raphael Urweider. Mein Name ist Erik Fakon.